Die rote Karte vom letzten Mal liegt hier noch. Tja, hat gestern eine rote Karte gegeben für die deutsche Mannschaft. Jetzt eigentlich schon direkt ja, am Anfang des Spiels geben müssen. Nachher fand ich sie gar nicht so berechtigt. Und ich finde, da hätte auch noch ein Schwede vielleicht mal irgendwie was kriegen können. Aber es ist schon spannend gewesen gestern und ging hoch her. Ich hatte gestern auch ein Turnier mit meiner Kindermannschaft. Da ging es auch hoch her. Also ich kam relativ hoch. Als ich einen meiner Jungs abtransportieren musste und wir den ins Krankenhaus bringen mussten, ist mir der Kragen geplatzt. In diesem Spiel, es war nur 9 Minuten lang, haben die Gegner jedes Mal, wenn einer meiner Jungs am Ball war, weil die immer zu spät kamen, es ist halt eine Kunst beim Fußball schneller zu sein als der Gegner, aber wenn der Gegner dann durchzieht, dann trifft man immer den Mann. Und jedes Mal machte es Klack, wenn einer am Ball war von uns. Das war furchtbar. Ich habe mir sonst geschworen, wenn meine Mannschaft spielt, rege ich mich nie auf. Das ist mir bisher auch meistens gelungen. Aber in dem Fall, als ich ihn dann runtertrug, war ich dann doch ziemlich sauer, auch auf den Schiedsrichter, der einfach das nicht entsprechend ahndet. Insoviel zum Thema rote Karte. Hinterher muss dann auch wieder gut sein. Die Frage ist ja, wie verhält man sich eigentlich als Christ dann in so einer Situation? Ich bin natürlich traurig darüber, dass ich dann mich auch noch aufgeregt habe. Es hat ja die Situation nicht besser gemacht. Der Schiedsrichter hat nicht dann auch etwa jetzt das irgendwie anders geleitet oder so, das Spiel. Insofern war es recht unsinnig. Aber ich habe mich erinnert, gerade in Vorbereitung auch auf die Predigt jetzt, an eine Begebenheit, die ich mal in meiner Firma als Laborant, noch als Chemielaborant erlebt habe. Da sollte ich zu meinem Chef in eine Besprechung zu dem direkten Vorgesetzten, also dem Gruppenleiter. Darüber ist ja dann noch der Abteilungsleiter. Und wir hatten da so die Dinge alle miteinander verhandelt. Es gab oft die Gelegenheit, dass er sich so verhielt, dass ich manchmal dachte, Mensch, ich muss da irgendwie mal sagen, das finde ich nicht gut, aber ich habe das an vielen Stellen einfach dann so ausgehalten, weil ich dachte, das ist ja der Chef. Ich habe ihm dann schon gesagt, was ich denke, aber habe vieles da mitgemacht und dachte immer, ob ich hier eigentlich als Christ das gut mache oder nicht, wer kann es mir eigentlich sagen? Meine Kollegen meinen immer, du musst den mal auf den Pott setzen, das geht ja so nicht. Ich sage, nee, warum denn? So, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich damit irgendwas ändern würde. Naja, und dann sitzt da dieser Gruppenleiter mit mir gegenüber und sagt, ja, ich wollte Sie da noch mal was fragen, als wir so fertig waren mit der Besprechung. Ja, Sie sind ja so Christ und Sie leben das ja auch. Ich wollte mal fragen, wie das für Sie eigentlich ist, so als Christ in einer unchristlichen Umgebung. War ein interessantes Gespräch. Ja, er musste mir einige Zeit vorher mich darauf hinweisen, dass ich eigentlich rausfliegen würde, wenn ich nicht in Zukunft noch weiter die Daten unterschreibe, die gefälschten Datumsangaben für unsere Analysen und so. Ich hatte mal kurz davon erzählt. Also insofern war das schon sehr interessant. Und kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich mich frage, wie lebt eigentlich ein Christ? Es ist ja gar nicht so einfach, immer zu entscheiden, was ist eigentlich richtig oder falsch. Aber diese Frage ist mal heute unser Thema. Wie lebt ein Christ? Wir lesen aus dem ersten Brief des Apostels Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Da ist eigentlich Schmähung gemeint, also wenn mich jemand herabsetzt, so richtig. Sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Hier stand früher mal, steht gegen die, die Böses tun. Wörtlich ist es aber genau die gleiche Präposition wie hier. Der Inhalt ist aber so, dass, also ne, mal ist es gut, wenn Gott uns sieht, wenn er da Freude dran hat, und mal kann es eben auch schlecht sein, wenn er uns sieht. Das ist da so mit gemeint, genau. Wer den alten Luthertext vor Augen hat, der wird jetzt ein bisschen gestutzt haben. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Wie lebt ein Christ? Drei Punkte möchte ich rausgreifen aus diesem Text. Ein Christ kann im Segen Gottes leben, er kann mit Widerstand kreativ umgehen und er kann Gottes Hoffnung verbreiten. Im Segen Gottes leben. Wenn wir das so lesen, dann denken wir, das ist ein Text für Schwächlinge. Ja, wehe deine, hänge deine Fahne immer in den Wind, mache immer, dass die anderen ja nicht böse sind, widerstehe niemandem, sei ein Waschlappen, so wirkt das ja auf Anhieb. Mancher lebt ja auch so, dass er nur ein Waschlappen ist. Oder als wäre er einer. Da muss man feinsäuberlich jetzt unterscheiden. Die Prinzen haben ja schon gesungen, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Ich habe es mir nochmal angehört, ob wir das tatsächlich nochmal hier uns miteinander anhören, aber ich dachte, ach nee, komm. Ja, manchmal müssen wir uns mal richtig mit dem beschäftigen, denn die sprechen uns ja aus dem Herzen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Und wir alle werden das bei uns finden, vermutlich, dass wir schon dachten, jetzt muss ich aber mal hier. Oder das machen doch alle. Nicht? Ellenbogen ausfahren, die Unwahrheit sagen oder sogar bewusst lügen. Anderen mal die Meinung gegen geigen. Dem habe ich es jetzt aber gegeben. Das denken wir doch, das muss doch auch mal kommen. Also insofern entspricht das, was die Prinzen gesungen haben, ja voll unserem Herzen. Du musst ein Schwein sein, denn die singen davon, dass immer nur der gut ankommt, groß rauskommt und zu seinen Zielen kommt in unserer Welt, der das rücksichtslos verfolgt, was er will. Und die anderen müssen dabei egal sein. Die Frage ist, warum sollten wir eigentlich etwas anderes leben? Und die ist nicht damit zu beantworten, dass wir sagen, naja, ich traue mich nicht. Jesus hat sich nie etwas von uns Menschen gefallen lassen, weil er sich nicht traute, etwas anderes zu tun. Oder weil er nicht hätte können. Vielfach ist das waschlappige Verhalten von Menschen aber eine Folge davon, dass sie schlichtweg nie gelernt haben, in ihrer Persönlichkeit mal aufzustehen und zu sagen, stopp. Und manchmal muss das sein. Völlig richtig. Die Frage, wo und wie, ist dabei wichtig. Hier wird uns jetzt erstmal gesagt, und das ist jetzt erstmal ein Verhalten, was in der christlichen Gemeinde gelebt werden soll, als Übungsfeld für den Rest der Welt. Unter Glaubensgeschwistern. In diesem Fall unter Gleichgesinnten, wenn wir es denn sind. Wir kommen gleich kurz drauf, was denn das bedeuten soll. Ist das ja hoffentlich leichter. Wobei, manchmal machen wir die Erfahrung, je genauer man Menschen kennt, desto schwerer wird's. Und genau da wird angesetzt vom Apostel Petrus. Wenn du das nicht mit denen lebst, die du kennst, wirst du es nie ehrlich und ernsthaft leben mit Menschen, die du nicht kennst. Da magst du noch freundlich sein, weil du mit denen sowieso morgen nichts mehr zu tun hast. Denen nimmst du vielleicht auch deshalb nur nichts übel, weil sie dich auch gar nicht groß bewegen. Aber untereinander, mit Menschen, mit denen man eigentlich zusammenleben will, da wird's interessant. Und jetzt sagt er, und nun seid gleichgesinnt. Das heißt nicht, denkt alle dasselbe. So als ob ihr dieselbe Persönlichkeit habt, als ob man hier keine Meinung haben darf, keine eigene und so weiter. Das ist gar nicht gemeint. sondern wir können das zum Beispiel bei Paulus immer wieder entdecken. Das Gleichgesinntsein bedeutet, worauf ist dein Herz eingestellt? Dein Denken. Wonach richtet sich das? Und da ist der Mittelpunkt Christus. Das ist überhaupt der zentrale Satz, den wir gleich in dem nächsten Abschnitt noch betrachten werden. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Das ist der entscheidende Satz. Von da geht alles aus. Und hier geht es also um Christus. Seid auf Jesus Christus bedacht. Und auf das, was er euch schenkt, was er euch entgegenbringt. Und was er euch gegeben hat, um einander zu dienen. Insofern gleichgesinnt. Auch auf das Ziel, was er mit uns als Gemeinde hat und durch uns. Und dann sollen wir mitleidig sein. Sympathisch steht da eigentlich. Nun ist ja nun hier gar nicht jeder jedem sympathisch. Weil das Wort völlig verkommen ist in der deutschen Sprache. Mitleiden heißt es eigentlich. Sympathie. Pathos ist das Leiden. Mitleiden. Also mitgehen mit dem, was den anderen bewegt. Sich einlassen darauf. Wenn er sich freut, ist das fröhlich sein. Ja, wenn ich traurig bin, kann ich mich doch nicht mit anderen freuen. Nee, wenn du nur bei dir stehen bleibst, nicht, das stimmt. Wenn immer nur interessant ist, was dich gerade bewegt, dann wirst du immer nur weinen, wenn dir nach Weinen zumute ist. Und du wirst immer lachen, auch wenn den anderen nach Weinen zumute ist. Richtig. Hier geht's auf ein Einlassen, um ein Einlassen aufeinander. Das ist dein von Gott geliebter Bruder oder deine von Gott geliebte Schwester. Was die bewegt, ist doch wohl wichtig. Deshalb mitgehen, mitleiden. Brüderlich, genau darum geht's. Geschwisterlich könnte man auch sagen. Ja, dieses Zusammengehören durch Jesus ist eine ganz besondere Verbindung. Die haben wir mit niemand anderem. Nicht mal mit unserer leiblichen Familie. Außer sie besteht eben durch den Glauben an Jesus. Und das soll deutlich werden in unserem Verhalten. Das soll zutage treten. Barmherzig. Sich die Not des anderen zu Herzen gehen lassen, heißt das eigentlich auch. Nicht daran vorbeigehen, sondern eingreifen, wo ich kann. Und dann kommt demütig. Wo ich immer sage, das steckt zwar in dem Wort nicht drin, aber wenn ich das in der Bibel betrachte, ist es eigentlich die gesunde Selbsteinschätzung eines Menschen. Wer ich bin vor Gott und wer die anderen sind. Und da wird uns mitgegeben, du bist für Gott unfassbar wichtig. Und der Höchste dient allen Menschen. Deswegen kannst du jetzt als ein von Gott zur Königin oder zum König erhobener anderen dienen. Deswegen steckt da der Mut drin, dem anderen die Drecksarbeit zu machen. Demütig, ja? Den anderen wichtiger zu nehmen als mich. Das sind schon mal steile Dinge. Und Petrus sagt jetzt nicht, ihr lebt ja alle schon so. Er sagt, Leute, da findet bitte hinein. Ja, seid bitte fortan so. Also wachst dahin. Genauso mit vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Das haben wir ja in unserer Gesellschaft also sehr gut. Rechnungen müssen beglichen werden. Und wenn bei mir einer eine Rechnung offen hat, dann wird sie beglichen. Und wenn er mir blöd kommt, dann komme ich dem auch doof. Ja, völlig klar, was soll man denn sonst machen? Ich meine, der muss doch auch erleben, was er da tut. Der muss doch das mal wahrnehmen können, was er da eigentlich macht. Sonst kommt er ja nie zur Besinnung. Und deswegen laufen ja lauter nette und freundliche Menschen nur noch hier rum überall, weil ja alle inzwischen längst zur Besinnung gekommen sind, da die anderen ja deutlich gemacht haben, so blöd gehst du mit mir um. Weiß nicht, wer schon mal jemanden erlebt hat, der beleidigt mich, ich hau ihm eine rein und er sagt, ach Mensch, was ich da gemacht habe, war ja auch falsch, stimmt ja auch. Aber wir tun die ganze Zeit so. Und jetzt sagt Petrus, nein, eben nicht mehr so wie der andere mit mir umgeht, so gehe ich mit ihm auch um. Sondern segnet vielmehr. Segen ist letztlich die Zusage Gottes, ich bin bei dir und für dich da. Und segnen vom Menschen aus wäre in diesem Fall, das gebe ich weiter. Auch dem Menschen, der mir übel mitspielt. Auch der Schwester hier unter uns und dem Bruder, der mich so richtig schlecht behandelt hat. Weil der von Gott geliebt ist. Weil er diese Zuwendung Gottes braucht. Und weil mir Gott wichtiger geworden ist als mein Zorn und meine Gedanken. Wo wir miteinander schön Ärger pflegen, muss man gar nicht erst daran denken, irgendwann kommt das mal hoch. Ja, das habe ich erlebt, tatsächlich. Dass nach 30 Jahren in christlichen Gemeinden davon gesprochen wird, du hast mir damals und deshalb wirst du heute nicht. Da fragt man sich doch, sag mal, wovon lebst du eigentlich bis heute? Einem anderen Menschen Schuld nicht zu vergeben, ist keine Stärke oder Schwäche, ist kein Schönheitsfehler oder ein Unfall. Ach Mensch, habe ich ganz vergessen. Sondern das ist der Untergang. Für mich selbst ist das der Untergang. Denn Jesus wird mit mir so umgehen, Mensch, du meinst, der sollte jetzt endlich mal sein Recht bekommen bei dir, deswegen hast du ihn auch vor Gericht gezogen vielleicht sogar. Ja? Du meinst, der sollte endlich mal dazu kommen, was er verdient hat? Okay, dann fangen wir jetzt mit dir an. Und das war zwar ein krasser Satz, von dem ich mich gar nicht getraut hätte, wenn er nicht schon gesprochen wäre, den zu sagen. Aber weil er schon mal gesprochen wurde, ich habe ihn mal in einer Radiosendung gehört, von Johannes Hansen, meine ich war das, sage ich Ihnen jetzt. Ihr Lieben, unser Recht bekommen wir in der Hölle. Und man kann sie sich nicht schlimm genug vorstellen. Da gehören wir alle hin. So wie wir mit Gott und mit seinen Menschen umgegangen sind in unserem Leben. Wer also jetzt sagt, das vergebe ich dem nie. Oder die wird noch sehen, was sie davon hat. Der befördert jetzt nicht den anderen da irgendwo hin, wo der gar nicht hin will. Sondern sich selber. Das ist verrückt. Das ist deshalb verrückt, weil man die Wirklichkeit wegrückt von ihrer Stelle, wo sie hingehört. Denn Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Und jetzt ist unser Lebenselement, dass Gott mit uns nicht umgeht, wie wir es verdient haben, sondern wie er es uns verdient hat. Entscheidend, ihr Lieben. Und wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, jetzt kommt hier das Psalmzitat. Darum geht's. Wer gelingend leben will, der sollte diese Dinge beherzigen. Sonst geht das Leben kaputt. Und das wird erst unter Geschwistern geübt. Da trifft ein Pastor zwei Jungs, die gerade dabei sind, sich zu streiten, und die hauen sich so richtig die Köpfe ein. Und er sagt, liebe Jungs, wisst ihr denn nicht, dass wir auch unsere Feinde lieben sollen? Ja, aber das ist doch gar nicht mein Feind, sagt der eine, das ist mein Bruder. Ja, ich habe gestern gerade wieder sowas erlebt, auch zu Hause. Ja, als ob wir uns das Recht rausnehmen, nur weil wir uns so nahe stehen, können wir nochmal richtig aufeinander einhauen. Nein, ihr Lieben, sondern miteinander hier wird gelebt. Deshalb kann ich nur jetzt, ich lade jetzt heute nicht nur ein, ich rufe auf, versöhnt euch miteinander. Das mag, was die weitere Beziehung angeht, Grenzen haben. Es wird vielleicht nicht jeder mein Freund. Die schwere Entscheidung musste ich vor Jahren treffen, als ich einen ziemlichen Konflikt in der Gemeinde hatte, weil ich die Gemeinde verlassen wollte. Und habe dann in unserem letzten Gespräch, und aus meiner Sicht hat mein Gesprächspartner sich völlig daneben benommen, auch in diesem Gespräch noch. Aber ich habe ihm gesagt, mein Bild von dem, was wir hier erleben, ist das. Wir werden im Himmel einmal Arm in Arm sitzen und uns angucken, was wir hier miteinander erleben. Nochmal, so im Rückblick. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir das so vorgestellt. Und wir werden beide Tränen in den Augen haben. Aber wir sitzen da Arm in Arm. Ja, aber den Wunsch nach einer Freundschaft konnte ich in dem Moment nicht aufrechterhalten. Nach dem, was geschehen war. Es war sinnvoller, dass wir unsere Zusammenarbeit beenden. Und wir mussten wirklich eng zusammenarbeiten. So, und da ist das letzte Wort nur deshalb gesprochen, weil dann dieser Mann vor ein paar Jahren verstorben ist. Ansonsten wusste ich immer, dass Gott mit mir vielleicht noch nicht das letzte Wort über diese Sache gesprochen hat. Und dazu, und jetzt sage ich das so druckvoll, müssen wir bereit sein, ihr Lieben. Um des anderen Willen, um unser Selbst Willen und vor allem um Gottes Willen, weil seine Liebe unter uns Raum gewinnen soll. Deshalb segnen. Nicht nur das Gute wünschen, sondern ihm auch zusprechen und für ihn gelten lassen. Anstatt von ihm in barer Münze zu fordern, was er uns getan hat. Das führt gleich ins Nächste, weil es jetzt nämlich dann auch darum geht, Leute, die uns wirklich Böses wollen könnten. Zweitens, mit Widerstand kreativ umgehen. Hier kommt jetzt dieser Dreh- und Angelpunkt, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Heiligen heißt in diesem Fall, ihn als den einzig wahren Gott anerkennen, den Herrn über mein Leben. Auf ihn allein deshalb auch mein Vertrauen setzen, ihm allein zur Verfügung stehen und nichts anderem mehr, was von mir auch noch Aufmerksamkeit bzw. Gefolgschaft fordert. Und deshalb ihm gehorchen, weil er mich so lieb hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat, macht es auch am besten mit mir. Und er sagt, auch die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Und es kann dir nichts passieren, ohne dass mein Vater im Himmel das in der Hand hat. Und er sagt, fürchte dich nicht. Und dann soll ich bitte darauf hören. Deswegen wird das nochmal wiederholt. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen. Und diese Christen, an die geschrieben wird, wurden bekämpft, weil sie an Jesus glauben. Aber er sagt, wenn ihr dem Guten nacheifert, das heißt, wenn ihr mit eurem Leben euch dafür einsetzt, dass Gutes passiert, wer könnte euch denn schaden? Ja, eine ganze Menge könnten uns schaden. Und das haben die auch erlebt. Die ziehen uns vor ihre Gerichte und fällen ungerechte Urteile. Ja, dann stecken die uns irgendwann in Gefängnis. Das erleben Christen ja jetzt in diesem Moment. Völlig zu Unrecht in ein Gefängnis, in einen Container vielleicht, bei 50 Grad Hitze in der Sonne gesteckt. Das kann man kaum überleben. Ja, aber, sagt Petrus, und ich will das mal mit Dietrich Bonhoeffer zitieren, fallen wir in die Hände der Menschen, trifft uns Leiden und Tod durch menschliche Gewalt. So sind wir doch dessen gewiss, dass alles von Gott kommt. Er, der keinen Sperling fallen sieht, ohne sein Wollen und Wissen, er lässt den Seinen nichts geschehen, als was ihnen und der Sache, für die sie stehen, gut und nützlich ist. Wir sind in Gottes Händen. Das ist starker Tobak hier. Aber ihr Lieben, das ist unsere Wirklichkeit. Und die Frage ist, mit welcher Wirklichkeit wollen wir leben? Geht es jeden Tag nur darum, ob mein Auto heute kaputt ist oder nicht? Oder geht es darum, wie kommt Gott heute mit seiner Liebe in meine kleine Welt hinein? Und da muss ich gestehen, dass ich in den letzten Jahren einen gewissen Prozess erlebe. Erlebe ich ja sowieso, seit ich Christ bin. Aber dieser Chef damals, von dem ich am Anfang erzählt habe, und dann später eine andere Kollegin, für die ich mich mal eingesetzt hatte, obwohl ich dafür ziemlich Ärger gekriegt habe. Aber die haben etwas gemerkt. Der Mann wehrt sich hier gar nicht gegen das, was ihm jetzt zu Unrecht geschieht. Warum macht er das? Heute wird ja viel davon gesprochen, wie können wir eigentlich Menschen erklären, was wir an Jesus Christus haben? Und das Dumme ist ja leider, uns fragt ja niemand mehr. Ist ja gleich der Text noch, seid bereit zur Verantwortung vor jedermann. Und warum fragt uns eigentlich niemand mehr? Dabei setzen wir uns doch so ein. Und wir strengen uns so an. Vielleicht deshalb, weil wir immer dem Bösen mit Bösen widerstehen und nicht mit Guten, vielleicht. Und ich habe dann im Laufe der Zeit aber den Eindruck gehabt, Mensch, am Anfang war das sehr naiv, was ich da gelebt habe. Immer freundlich sein, immer vergeben und so weiter. Man muss doch auch mal wieder aufstehen. Und tatsächlich kann man seinem Chef ja gerne auch mal sagen, Chef, damit bin ich nicht einverstanden. Völlig richtig. Aber die Frage ist, ob wir damit nicht viel mehr uns selbst durchsetzen mit diesem ganzen Widerstand, als wirklich irgendwas Gutes am Ende zu wollen. Irgendwo. Diese Frage kommt mir seit 25 Jahren ständig wieder. Und ich habe dann in der Zwischenzeit erlebt, jetzt fragt keiner mehr, wo du immer meinst, doch, da sage ich denen, so läuft das mit mir und so läuft das mit mir nicht. Und lass dir nicht mehr alles mit mir machen. Was, wie gesagt, nicht die Frage ist, alles mit sich machen lassen, nur weil man nicht anders kann, darum geht's hier nicht. Es geht darum, dass man mal gelernt hat zu sagen Nein und dann freiwillig entscheiden kann, ob man es sagt oder nicht. Das ist das Entscheidende. Aber in einer Welt, in der man verfolgt wird, und ich erwarte es für Deutschland, da werden Christen wieder auffallen. Heute fallen wir vielleicht gar nicht groß auf. In unserem Land tun viele Menschen Gutes. Das ist nicht weiter auffällig. Gefragt werden, tun wir wahrscheinlich dann, wenn wir etwas völlig anderes leben als üblich ist. Und das dürfte die Feindesliebe sein. Das ist das eigentliche Kennzeichen eines Christen. Da behandelt mich jemand bescheuert und ich gebe ihm trotzdem, was er braucht. Und ich bin trotzdem freundlich, weil er von Gott geliebt ist. Und ich muss ihm das nicht um die Ohren knallen. Ich kann ihm sagen, du, ich finde das nicht gut, was du machst. Aber der Ton war gestern bei mir zum Beispiel ein bisschen anders. Der war nicht, Mensch, kannst du nicht mal da jetzt hingucken? Meine Kinder sind inzwischen schon verletzt. Ich hatte schon den dritten jetzt runtergetragen. Die gehen jetzt kaputt. Kannst du nicht mal ein bisschen besser darauf achten? Das war ja nicht meine Aussage. Das klang anders. Und hat auch jetzt nichts gebracht, unbedingt. Also nicht zum Guten jedenfalls. Wir hatten Ärger. Der Schiri war bei uns nicht mehr auf dem Feld. Den Trainer habe ich nachher nicht mehr gesehen. Es hat alles irgendwie nur Ärger gebracht. Und das als Christ. Das ist schon beschämend, finde ich. So, und da, vielleicht konnte ich das kurz ein bisschen beschreiben. Da hänge ich immer irgendwo zwischen. Was ist denn nun das Richtige? Und es ist nicht so einfach zu sagen. Aber ich möchte heute diesen Impuls mitgeben, weil er uns von Petrus und eigentlich ja von Gott wieder kommt. Mensch, sei doch frei in dem, was du tust. Man kann nur reaktiv sich verhalten. Das heißt reaktiv, ich reagiere nur. Ich gehe mit dir um, so wie du mit mir. Dabei fühle ich mich ja stark dann. Also ich finde ja, dem habe ich es jetzt mal richtig gegeben. Also da habe ich jetzt aber mal richtig mich aufgestellt und deutlich gemacht. Also nö. Ja, da ist man ja richtig ein Muskelprotz, ne? Was hat man eigentlich gemacht? Wenn man dem anderen eine reinwirkt? Man hat sich nur so verhalten wie er. Wer hat eigentlich entschieden, was ich tue? Ja, ich selbstverständlich. Wenn der so mit mir umgeht, gehe ich auch so mit ihm um. Genau. Ich habe entschieden, was du machst, ist für mich der Maßstab. Das habe ich entschieden. Das war aber auch das Einzige, was frei war. Der Rest ist gezwungen. Gezwungener Zorn, gezwungene Gegenwehr, gezwungene Abwertung von Menschen. Alles erzwungen. Weil ich mich in dieses reaktive Verhalten reinbegebe. Und wir sind eingeladen, und das Wort wird fast ganz genauso geschrieben. Das ist seltsam. In ein kreatives Verhalten. Ja? Hinter dem der Schöpfer steckt. Der ständig Neues erfindet. Und der ständig sagt, weißt du was, du kannst mir begegnen, wie du willst, ich liebe dich trotzdem. Ja? Und irgendwann wirst du es hoffentlich verstehen. Ja, mein ganzes Leben ist voll davon, ihr Lieben. Mein ganzes Leben ist voll davon. Und das wird nicht aufhören. Und ich staune jeden Tag drüber, inzwischen wieder. Man kann das ja auch leider vergessen, dass Gott so mit uns umgeht. Und der macht uns stark und sagt, du brauchst nicht tun, was andere dir vorschreiben. Du kannst machen, was du willst, sozusagen. Und wenn du mit meiner Liebe leben willst, dann leb sie doch bitte. Dann lass dir doch nicht vorschreiben, dass du dich schlecht zu benehmen hast gerade. Und den abzuwerten hast. Kreativ im Sinne unseres liebenden Schöpfers. Weil sein Herz für uns beide schlägt. Ja, das habe ich gestern im Auto erlebt, als meine Kinder sich stritten. Da hat man doch als Vater keine Freude dran, wenn die sich da die Köpfe einhauen. Da kann man doch nicht sagen, ach ja, wie schön, ihr könnt alle aufrecht gehen und so weiter. Nee, da leidet man drunter. Weil keiner auf den anderen eingeht. Deswegen sage ich meinen Kindern immer, einer muss aufhören. Ja, aber der hat, ja, ich sage, aber einer muss aufhören. Du kannst so weitermachen. Mach so weiter. Dann macht euren Krieg bei euch im Zimmer, okay? Aber wenn du was anderes willst, muss einer aufhören. Und da hat Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel mal, Martin Luther hat das gesagt. Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Jesus Christus lebte mitten unter seinen Feinden. Zuletzt verließen ihn alle Jünger. Am Kreuz war er ganz allein, umgeben von Übeltätern und Spöttern. Dazu war er gekommen, dass er den Feinden Gottes den Frieden brächte. So gehört auch der Christ nicht in die Abgeschiedenheit eines klösterlichen Lebens. Oder in den Wochenablauf eines vollgepackten Gemeindeprogramms, sondern mitten unter die Feinde. Dort hat er seinen Auftrag, seine Arbeit. Die Herrschaft soll sein inmitten deiner Feinde. Und wer das nicht leiden will, der will nicht sein von der Herrschaft Christi, sondern er will inmitten von Freunden sein, in den Rosen und Lilien sitzen. Nicht bei Bösen, sondern bei frommen Leuten sein. O ihr Gotteslästerer und Christi Verräter. Wenn Christus getan hätte, wie ihr tut, wer wäre selig geworden? Damit ist dann verbunden das Dritte. Gottes Hoffnung verbreiten. Ich kürze ab. Die Frage ist immer, verspreche ich mir von dieser Welt alles, dann muss ich auch alles rausholen. Dann musst du ein Schwein sein in dieser Welt. Wenn du einen anderen Boss hast als dich selber und den Druck, unbedingt hier erfolgreich in deinem Sinne gewesen sein zu müssen und alles mitgekriegt zu haben, wenn du einen anderen Boss hast, zum Beispiel Jesus Christus, dann darfst du etwas anderes leben, denn der sorgt für dich, auch hier schon, und der hat dir den Himmel in Aussicht gestellt. Ja, dagegen wird das, was du dir hier bitter erkämpfen musstest, gar nichts sein, gar nichts. Und das gilt es zu beachten. Interessant wurde es für mich dann, und ich lasse den Rest jetzt einfach weg, als mein Abteilungsleiter dann am Ende der Zeit dort in der Firma, als ich dann in die theologische Ausbildung ging, mit mir sprach, das habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, aber es bewegt mich eben so sehr. In Bezug auf diese Sache, also mal, jetzt fühle ich mich ja, ich finde mich ja schlauer heute als vor 25 oder vor 20 Jahren. Ja, ich finde ja, ich habe viel mehr begriffen als Christ und ich mache das alles viel besser. Aber in dem Fall habe ich vielleicht längst gemeint, ich müsste mich selbst durchsetzen und habe es christlich verkauft. Und damals habe ich einfach vieles mit mir machen lassen und mich nicht dagegen gewehrt, interessanterweise, aber mit voller Absicht. Und dann sagte mir mein Chef beim Abschlussgespräch, nachdem er mir mein Zeugnis ausgehändigt hat, ich wollte nochmal was sagen. Sie wurden ja oft belächelt bei uns. Genau das hatte ich ja befürchtet. Deswegen hätte ich es auch nicht machen sollen. Was meint ihr, was mir durch den Kopf ging da? Ja, man hätte ganz anders leben müssen. Die sollten mich doch toll finden. Aber das möchte ich Ihnen sagen, sagt er. Eigentlich brauchen wir Menschen wie Sie. Und wenn Sie mal wieder Arbeit suchen, können Sie jederzeit wieder bei uns anfangen. Wie lebt ein Christ? Jesus ist ganz und gar für dich. In diesem Segen kannst du leben und ihn weitergeben. Was auch immer dir begegnet, er ist damit schon fertig geworden. Deshalb kannst du kreativ mit anderen Menschen umgehen, wie Gott mir, so ich dir. Amen.